Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen.
Wie geht's dir jetzt nach diesem Wochenende?
Mir geht's herrlich. Dir auch?
Ja, mir geht's auch herrlich.
Weil guck mal, jetzt irgendwie die Buchmesse ist vorbei und ich hatte das Gefühl, dass es den meisten Leuten auf der Buchmesse ganz gut ging. Wir werden ja dann später noch drüber reden, aber irgendwie war so mein allgemeines Gefühl und ich meine, das ist echt, ich war nicht bei vielen Dingen, außer unserer Veranstaltung, die wir moderiert haben und dann einem Kaffee trinken davor und sonst nicht auf dem Messegelände und so. Aber alles, was man so selbst bei diesem wenigen mitbekommen hat und dann auch das, was man sozusagen später lesen konnte und so, war die Stimmung einfach richtig grandios. Und jetzt ist Frühling da und eigentlich, wenn es mal von den 0 Grad weggeht, scheint die Sonne. Ich habe nichts zu beklagen. Wie ist es bei dir?
Ich habe auch nichts zu meckern. Wir werden uns gleich nochmal ein bisschen eine kleine Rückschau anschauen von der Buchmesse, um das mal einzuordnen, weil dein Gefühl trügt dich nicht, wie ich finde. War, glaube ich, auch eine sehr solidarische Buchmesse, einfach durch die ganzen Ereignisse im Vorfeld. Und das hat man schon gespürt. Ja, und mir geht's auch gut. Ich fand, wir hatten eine sehr schöne beste erste Bücherveranstaltung. Wir haben uns da wieder irgendwie, ja, einfach einen schönen Abend machen können. Das war toll. Im Vulkan. Ja, also ich habe dir mal ein kleines Best-of zusammengestellt oder ja, Best-of klingt so. Ich habe dir das Schönste und das Schlechteste zusammengesucht, sagen wir mal so. Also bei der Eröffnung gab es auf jeden Fall eine Demo vorm Gewandhaus, natürlich gegen Weimar und auch innerhalb des Gewandhauses waren durchaus Buhrufe zu hören. Das ist jetzt für viele wahrscheinlich nichts Neues, die haben das mitbekommen oder waren selber dort. Außerdem gab es einen neu gebrochenen Besucherrekord. Es waren 313.000 Menschen da. Und das ist erstmals in der Geschichte der Leipziger Buchmesse mehr als 300.000 überhaupt. Und du darfst jetzt mal schätzen, wie viel mehr es waren als letztes Jahr.
Okay, 50.000.
Da war es jetzt ein bisschen hoch, 17.000.
17.000.
Okay. Also es war letztes Jahr schon sehr, sehr gut.
Also es war sozusagen letztes Jahr kurz vor der Schwelle und dieses Mal hat man es geklappt. Hat man es gerissen.
Genau. Ich finde aber, ehrlicherweise, man sollte sich dann jetzt bis zum nächsten Jahr mal ernsthaft Gedanken machen, weil wenn dieser Trend weitergeht, wie willst du diese Menschenmassen da drin verwalten? Also, ich war ja am Donnerstag und am Freitag auf dem Messegelände und da war es schon schlimm. Aber was ich an Bildern gesehen habe von Samstag und auch von Sonntag, war wirklich eigentlich nicht zumutbar. Weißt du, ich denke da halt auch dran, dass es so schnell mal zu einer Massenpanik kommen kann. Und ich sehe das irgendwie nicht, dass das jetzt einfach nächstes Jahr nochmal 10.000 mehr sind und das alles so reibungslos funktionieren soll. Also ich hätte da irgendwann einfach tatsächlich Bedenken, auf die Messe zu gehen. Also fand ich irgendwie schon teilweise so ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Aber ja, vielleicht gibt es dann andere Konzepte, Einlassstopps vielleicht irgendwann, ich weiß es nicht. Aber man kann das ja jetzt nicht beliebig weiterspielen, will ich damit sagen. Ne? Dieser Trend hat irgendwie auch einen Ablaufdatum.
Zumindest auf dem Messegelände, ne? Weil Leipzig liest es natürlich, da ist es ja so, dass die Veranstaltungsorte dann halt voll sind.
Genau,
aber,
da ist
aber
dann
sozusagen
ausverkauft
in der Stadt verteilen
ich,
sich dann 10.000 mehr auch nochmal anders.
Ja.
Dann ist es zwar voll,
nein,
aber
für die Stadtveranstaltung finde ich das auch schön. Ich glaube, da hat man dann einfach die Möglichkeit, tatsächlich auch zum Beispiel, wenn du ein kleiner Veranstalter bist, einfach auch noch was anzubieten und auf jeden Fall genug Publikum zu kriegen letzten Endes. Aber auf der Messe selbst, ja, also gut, ich bin auch nicht so mit Menschenmassen. Ich war diesmal sehr authentisch, als ich auf der Messe war, wurde ich von einem lieben Kollegen gefragt, ob ich eine schöne Messe habe und ich dachte, ich antworte dieses Jahr einfach mal ehrlich und meinte nein, weil ich diese Menschenmassen wirklich, also ich habe so ein bisschen Angst auch in Menschenmassen. Das heißt, ich bin wirklich gestresst dort im Sinne von, ich kann das nicht genießen, ich bin da im Überlebensmodus. So, und dann war das Gespräch aber auch vorbei. Logisch. Also vielleicht das zu meinem
kein
Background.
Kein Smalltalk in der Menschenmasse.
Nee, nicht für mich. Lass mich dir noch ganz kurz sagen, wer die Preise der Leipziger Buchmesse gewonnen hat, weil du hast mir das ja so schön vorgestellt. Also einmal Katharina Polladians Roman Goldstrand, du erinnerst dich, der hat das war jetzt der 22. Preis der Leipziger Buchmesse, gewonnen in der Kategorie Belletristik, ist auch direkt ausverkauft gewesen, logisch. Sachbuchpreis ging an Marie-Janine Kalitsch für Balkan Odyssee. da erinnern wir uns auch dran, der Untertitel sagt es auch schon, ne? Auf der Flucht vor Hitler durch Südeuropa, finde ich auch ganz spannend, dass diese beiden Bücher einen doch sehr europäischen, auch einen sehr osteuropäischen Anstrich haben und da den Fokus so ein bisschen drauflegen. Finde ich auch ein wichtiges Signal irgendwie. Europa ist im Moment auch irgendwie eine gute Sache. Und also ist immer eine gute Sache.
Naja, aber sozusagen, wir sind da wieder bei dem Punkt, wir hatten das, glaube ich, letzte Woche besprochen oder so, dass die Leipziger Buchmesse da auch eben so einen besonderen Stellenwert nochmal hat oder auch einen besonderen Fokus auf Osteuropa auch wirklich legt, so
ja.
Gezielt. Ne? Und das ist was, glaube ich, in anderen Kontexten dann eben eher zu kurz kommt.
Ja, total. Und der Vollständigkeit halber auch noch natürlich die Auszeichnung in der Kategorie Übersetzen und ein Leben. Eine Übersetzung von Manfred Meiner des peruanischen Autors Gustavo Favarón Patrao. Und was ich ganz spannend finde, weil du sagst, Fokus setzen, Schwerpunkte setzen und Aufmerksamkeit schaffen für gewisse Themen auf der Buchmesse. Es war ja das erste Mal, dass es kein klassisches Gastland gegeben hat, sondern der Donauraum war das Fokusthema unter dem Titel Donau unter Strom und zwischen Welten. Da gab es dann auch über 50 AutorInnen und 87 Veranstaltungen, die Literatur aus allen Anrainerstaaten der Donau vorgestellt hat. Und ich habe da gemischte Eindrücke dazu gehört. Also manche fanden eben, dass es sich nicht so gut greifen lässt. Ne? Es ist ein bisschen verwässert, was ja in dem Sinne dann auch irgendwie wieder zum Thema passt. Und andere fanden es ganz schön, weil die Veranstaltungen selbst sehr gelungen waren wohl. Ich finde persönlich, dass es total toll ist, mal nicht von Nationalstaaten auszugehen, sondern von Landschaftsräumen. Ich finde auch, das ist ein starkes Signal, weil Grenzen, die setzen wir halt. Wir verändern natürlich auch Flüsse, machen wir mittlerweile auch, aber so ein Strom wie die Donau war schon immer auch eine natürliche Grenze und ist einfach Lebensraum und verbindet tatsächlich.
Ich glaube, es ging ja auch ein bisschen darum, dass man eben genau dieses Landschaftliche auch so mitdenkt. Ne? Also bei so Nationalliteraturen geht es ja nicht zwangsläufig in erster Linie um die Landschaft, wenn wir jetzt sagen, Frankreich ist Gastland oder so.
Ja.
Und dort ging es ja wirklich, glaube ich, auch darum, sozusagen den Klimawandel und diese Dinge auch so ein bisschen mitzudenken und dadurch wirklich einen landschaftlichen Raum zu beschreiben, zu untersuchen, sozusagen anhand von Autoren, Autorinnen aus verschiedenen Ländern.
Ja, und das kann ich einfach nur begrüßen. Das fand ich sehr, sehr schön. Ich glaube, es gab noch so einen KI-Schwerpunkt. Da gab es eine ganz schöne Formulierung von dem Kurator, der das KI-Forum kuratiert hat. Eine kulturelle Kränkung war die Aussage, wenn Menschen immer mehr künstlerische Leistungen ersetzen. Und die kulturelle Kränkung, das finde ich irgendwie nett. Eine nette Beschreibung des Ganzen. Aber mir geht es immer so, wenn ich Buchmesse Rückschauen nochmal von anderen lese, dann bekomme ich immer das Gefühl, ich habe eine ganz andere Buchmesse erlebt. Aber ich meine, ist ja auch logisch. Frag irgendwie 10 verschiedene Leute, du wirst 10 verschiedene Buchmessen erzählt bekommen. Ich habe deswegen auch mal meine Top 3 Highlights für dich dabei. Und ich muss dazu sagen, ich habe halt 9 Veranstaltungen besucht auf der Messe und davon jetzt 3 zu ranken, ist nicht sonderlich kompliziert und halt vor allem nicht aussagekräftig. Das heißt, genau, es ist einfach ein Best-of-Lin-Veranstaltung während der Leipziger Buchmesse, aber die möchte ich dir kurz auch als Tipps mit auf den Weg geben, weil dahinter natürlich immer auch Bücher stehen, die sich jetzt entdecken lassen. Ganz, ganz toll fand ich das Gespräch mit Eva von Redecker und Jörg Lau. Sie ist Philosophin, er ist Zeitkorrespondent für Internationales. Die haben beide über ihre Bücher gesprochen. Es klingt jetzt erstmal alles ein bisschen merkwürdig, wie geht das zusammen? Aber sie hat sich mit dem Neofaschismus beschäftigt und der Rolle der Sprache und der Begriffe in dem Zusammenhang. Wie können wir das greifen? Und er beschäftigt sich mit antidemokratischen und faschistischen Entwicklungen in der Außenpolitik und hat das anhand von großen Staaten wie Russland, Amerika und so weiter untersucht, was einfach sehr, sehr schön zusammenging und für mich auch sehr erhellend war, was die aktuellen Entwicklungen betrifft. Also auch 2 tolle Bücher. Was ich auch sehr, sehr schön fand, war das Gespräch mit Annette Ramelsberger und Sophie Somborane. Annette Ramelsberger schreibt ja für die SZ Gerichtsreportagen und Sophie Somborane ist eine feministische Krimi-Autorin. Und es war ganz, ganz toll, wie Annette Ramelsberger auch klare Worte gefunden hat für die Ignoranz Deutschlands gegenüber rechtem Terror und dem Erstarken rechter Gewalt. Und Somborane hat halt auch nochmal erläutert, wie sie in ihren Krimis das Narrativ der schönen toten Frau aufbricht, was, glaube ich, auch angesichts der immer noch anhaltenden Gewaltverbrechen gegen Frauen auch irgendwie wirklich wichtig ist, dass Krimis nicht immer nach Schema F funktionieren und die gleichen Opfer heraufbeschwören. Ja, dann gab es noch eine tolle Veranstaltung mit der Comic-Autorin Uli Lust, mit der Lyrikerin Kinga Tod und mit der Autorin Bianca Jankowska. Das waren 3 feministische Bücher. In dem Comic ging es um die Frau in der Ur- und Frühgeschichte. Bei Kinga Tod war so Klangpoesie der Schwerpunkt, inhaltlich die Unterdrückung der Frau, vor allem in der ungarischen Perspektive. Und Jankowska hat einen Roman über sexuelle Befreiung geschrieben, der auch wahnsinnig gut ankam. Es hat einfach Spaß gemacht an dem Abend und diese 3 unterschiedlichen Bücher zu verbinden. Das war der letzte Abend, es war nachts 23:30, da war das zu Ende. Und vorher war ich richtig fertig von der Buchmesse und danach war ich wieder extrem wach, weil das einfach so wohltuend war, mit diesem Publikum und diesen 3 Autorinnen so einen schönen Abend zu haben. Und jetzt kommt noch eine 4. Veranstaltung. Wenn du mitgezählt hast, ist es eine zu viel, aber die, von der muss ich dir noch erzählen, weil du von der Donaulandschaft und dem Klima gesprochen hast. Ich bin ganz, ganz glücklich, weil ich eine Veranstaltung organisiert habe, selber für das Netzwerk Lyrik, zusammen mit der Klimabuchmesse, die ja auch immer ein ganz, ganz tolles Programm macht. Und da hatten wir ein Gespräch mit Ulrike Dresner und Tim Holland über Lyrik und Klima. Und ich habe echt irgendwie erwartet, dass kaum jemand kommt, weil Lyrik ist ein Nischenthema und Klima sowieso, auch wenn der Klimawandel total präsent ist. Aber es war einfach voll und es war so richtig, richtig schön. Und wir haben einfach 2 Stunden über Gedichte gesprochen, was Gedichte können angesichts des Klimawandels und wie sie Trost spenden, Dinge sichtbar machen, bewahren, aber auch aufstacheln. Das war sehr schön.
Herrlich, Lynn. Und eine Sache noch, wir werden dann die Titel irgendwie in die Shownotes machen, oder? Weil du hast jetzt fast keinen Buchtitel von all diesen Büchern genannt.
Ja, das wäre eine tolle Serviceleistung. Ne? Das sollten wir tun.
Weil sonst muss man so raten, so, warte mal, um was geht's nochmal?
Das Gute ist, dafür ist Josef zuständig, das macht er dann. Die helle Kammer. Ende letzten Jahres ist ein neuer Essayband von Karl-Ove Knausgård erschienen, den du dir angeschaut hast. Ich muss gerade dran denken, dass wir im Rahmen unserer Staffel Familie und Literatur, ganz, ganz früher, das muss 2022 gewesen sein,
in
guten alten Zeiten schon mal über Karl-Ove gesprochen haben. Und das wollen wir heute wieder tun und wir wollen es heute aber mal ein bisschen ins größere Ganze einbetten, ne?
Ja, ich bin auch gespannt auf das Gespräch heute, weil ich auch ein bisschen gespannt bin auf deine Meinung. Ich habe nämlich das Gefühl, gerade bei Karl-Ove, wie du ihn so schön benannt hast, dass da so eine, also dass bei dir auch so eine gewisse Entwicklung war, von vielleicht ihn mal so auch interessant gefunden zu haben, was er schreibt, zu ihn ziemlich nervig zu finden irgendwie. Ich hatte so das Gefühl, wenn wir ab und zu mal den Namen erwähnen, dass bei dir so ein Augenrollen durchaus mal kommt. Und ich finde es aber interessant und habe da total Lust, heute mit dir drüber zu reden.
Ja, du kennst mich einfach zu gut. Aber ja, das können wir nachher ein bisschen ausdiskutieren. Ich habe dir erstmal ein paar Sachen mitgebracht, die ich glaube, ja, so schätze ich das ein, recht wichtig sind, um das Phänomen Karl-Ove, ich nenne ihn jetzt Karl-Ove, der Name ist mir zu lang, ist das okay?
Na, wegen mir gerne. Ich finde, das hat so einen schönen Vibe.
Ja, also pass auf, um Karl-Ove, das Phänomen Karl-Ove Knausgård zu verstehen, muss man, glaube ich, einfach mal kurz gucken, was er so gemacht hat, ja. Und es ist schon auffällig, dass er 1998, da muss er 30 gewesen sein, ungefähr, der erste Debütant war, der den renommierten norwegischen Kritikerpreis erhielt. Und das eben, wie ich es gerade gesagt habe, mit dem Debütroman, es waren Habichte in der Luft. Man kann ihn auch, glaube ich, anders übersetzen, da gibt es verschiedene Versionen. Und das war halt quasi jetzt international irrelevant, aber in seinem Wirkungsland war das schon mal mit so einem Knall, wie er da aufgetreten ist. Und er hat dann noch einen zweiten Roman veröffentlicht, das war 2004. Aber der internationale Durchbruch, der wirklich über Nacht kam und dafür gesorgt hat, dass er heute, ich glaube, mehr als in 30 Sprachen übersetzt wird, war die Veröffentlichung seiner 6-bändigen autobiografischen Romanreihe zwischen 2009 und 2011. Die heißt im Original Min Kamp. Der Titel ist provokativ, der Inhalt ist provokativ. Die Provokation und das Tabu scheint mir hier der entscheidende Motor in der Karriere. Das ist aber, finde ich, ja, wenn man das so im Nachgang betrachtet, dann auch doch irgendwie relativ langweilig als Phänomen. Weißt du, was ich meine? Also mit Tabubruch und Provokation, also schon auch im Titel, Aufmerksamkeit zu erzeugen, da hast du mich schon ganz richtig beobachtet, dass naja, da breche ich jetzt nicht mehr in Begeisterung aus, aber wir gucken ja noch durchaus, was er da gemacht hat und warum das vielleicht eben auch was Besonderes war. In den Büchern, da geht es ja um sein Leben, seine Beziehung, seine Kindheit, seine eigene Vaterschaft und den Tod seines Vaters. Und diese ganze Reihe hat aber auch gewaltige Debatten über Privatsphäre ausgelöst, über Persönlichkeitsrecht. Ich glaube, es ist sogar teilweise zu Prozessen gekommen. Genau. Vielleicht noch so, um das Ganze rund zu machen, weil es ist natürlich für so einen Autor schwierig, finde ich, an sowas anzuknüpfen, an so einen gewaltigen Erfolg. Er hat zwischen 2015 und 2016 eine Serie veröffentlicht, also eine Buchserie im Herbst, im Winter, im Frühling, im Sommer. Das war ursprünglich als eine Art Briefsammlung konzipiert an seine Tochter. Ich glaube, du kennst die Texte, oder?
Ja, genau. Also er hat sich da inspirieren lassen tatsächlich von einem französischen Autor, François Pong, so. Und der hatte mal quasi Texte über Gegenstände geschrieben. Und das wollte er sozusagen auch machen. Also er spricht seine Kinder an, aber im Prinzip war schon die Idee, die ganz gegenständliche Welt um sich herum zu beschreiben. Also da gibt es Texte über die Zahnbürste, über den Tisch oder was auch immer. Und die sind sozusagen unterteilt nach Jahreszeiten. Also die Bände sind unterteilt nach Jahreszeiten. Ne?
Also im Winter guckt er sich die Zahnbürste an und im Sommer dann den Stuhl.
Man weiß es nicht. Ich meine, er ist ja ein wilder Denker. Ne? Vielleicht macht er auch was ganz Kontraintuitives und sagt so, weiß ich nicht,
hey.
Schneebälle im Sommer.
Mir ist
aber
das
weiß
irgendwie
ich nicht.
Suspekt. Na gut, okay. Also gut, das vielleicht der Vollständigkeit halber. Er kann sich halt auch nicht kurz fassen. Ne? Wir müssen mal kurz festhalten, diese Bücher sind auch ziemlich dick gewesen. Bilde ich mir ein. Ich habe die so vor meinen Augen. Und ab 2020 gibt es dann noch, das ist ganz schön, im Internet ist das auch so kategorisiert nach so Schaffensphasen, weißt du. Es gibt jetzt die Schaffensphase jüngere Projekte, angebrochen 2020. Und da ist vor allem natürlich die Morgenstern-Reihe prominent zu nennen, in der so unheimliche und übernatürliche Elemente mit so einem realistischen, typischen Knausgard-Stil verbunden werden, aber es sind alles Romane. Also er wechselt auch immer so ein bisschen und probiert sich viel aus. Ich glaube, die Bücher eint, dass sie alle wahnsinnig dick sind und dass ich finde, dass sie immer ganz gut aussehen. Also das ist auf jeden Fall auch was sich, glaube ich, gut verkaufen lässt. Eine kleine Side-Note, bevor du mir ein bisschen was erzählst und wir ein bisschen rumdiskutieren. Er hat 2010 mit den ersten Einnahmen aus diesem Mein Kampf-Zyklus einen kleinen Verlag gegründet. Wusstest du das? Den Pelikan-Verlag.
Ja, weil er bringt nämlich unter anderem Judith Herrmann dort raus.
Ja, aber vor allem auch Christian Kracht und Peter Handke. Und irgendwie fand ich das ganz interessant. Ja, man merkt einfach, dass er auch im Lesen in so eine gewisse Richtung geht, die ihm gefällt. Und jetzt müssen wir vielleicht mal irgendwie so ein bisschen über dieses Phänomen sprechen. Ich habe meine, also du hast schon total recht, ne? Ich war am Anfang extrem begeistert. Ich habe Sterben, den ersten Band der Mein Kampf-Reihe. Das war eben auch das erste Buch, das ich von ihm gelesen habe. Und Ijoma Mangold hat das mal beschrieben in der Zeit, dass natürlich das einen unheimlichen Sog entwickelt hat und dass diese Kontemplation, die da drin steckt in diesen Büchern, diese Ruhe und dieses ruhige und ausdauernde Erzählen und deren Fokus auf diese kleinen Dinge, dass das eben wie so eine Virusinfektion, so nannte Mangold das, dass das so um sich greift. Und er ist dieser Infektion quasi auch erlegen. Ich auch, definitiv. Ich habe dieses monumentale Projekt durchgelesen. Ich muss aber eben sagen, schon damals hat es mich von Band zu Band mehr verloren. Und dann habe ich damals noch das Debüt gelesen und dann war ich irgendwie raus. Danach hat es mich so gar nicht mehr interessiert.
Ja, also genau, ich finde gut, dass du diesen Aspekt noch mehr erwähnst. Ne? Also ganz kurz das war damals nicht nur irgendwie, dass er jetzt über besonders krasse Sachen geschrieben hätte, dass er von sich selber aus irgendwie wie, sag ich mal, einen Bret Easton Ellis vielleicht, der American Psycho schreibt, wo so richtig krasse Gewalt drin vorkommt, wo man sagt, okay, da wird was so extrem gesetzt, dass es auf jeden Fall, wenn es rauskommt, für Aufmerksamkeit sorgt. Knausgard hat ja gar nicht über so kranke Sachen geschrieben. Der hat eigentlich vor allem über Familie geschrieben, wie man es versucht so. Also es waren schon diese Texte, dieses enorm ausführliche, dieses soghafte, das alles, was du beschrieben hast, das war schon so ein bisschen Teil der Neuerung sozusagen so intensiv in die eigene, das eigene Leben zu sezieren und alle Menschen in diesem Leben.
Ich finde auch, wenn ich Tabubruch sage, meine ich nicht den,
nicht so billiges,
das Billige, ja, sondern genau. Mir geht es darum, dass der Tabubruch ja vor allem darin bestand, dass hier nichts fiktionalisiert worden ist.
Genau.
Und dass auch mit diesem Wahrheitsanspruch geworben wurde und dass eben diese schonungslose Offenlegung, darin bestand das Tabu. Und das Tabu bestand natürlich auch darin, dass ein Mann darüber schreibt, wie er Windeln wechselt und wie er es unter anderem auch hasst und so weiter und so fort.
Genau, das ist sozusagen, was davon hat er halt extrem profitiert, dass er da relativ einfach sozusagen, sage ich mal, Punkte machen konnte. Ich kann mich noch erinnern, es gab, als diese Bücher rauskamen in Paris, in dieser Shakespeare & Company, so eine Lesung in dieser Buchhandlung, die wurde live, gab es einen Livestream. Und dann haben sich wirklich mehrere Frauen aus dem Publikum danach quasi sind aufgestanden und haben halt eine Frage gestellt. Und die Fragen bei solchen Veranstaltungen gingen halt oft sozusagen, oder die Beobachtungen gingen halt oft so, ja, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann zum ersten Mal meinen Mann verstehen oder meinen Sohn verstehen. Oder weißt du, also ich glaube, es war damals wirklich auch so ein bisschen so, dass Männlichkeits, quasi Männer reden nicht so gerne über ihre Gefühle und so weiter. Und jetzt hat man plötzlich einen Mann, der schreibt irgendwie 800 Seiten über das ganz banal Alltägliche trotzdem auch. Also quasi nicht nur über die großen Gedanken. Und dass das auch tatsächlich in dem Fall auch viele Leserinnen bekommen hat, die gesagt haben, so krass, das interessiert mich, das möchte ich gerne wissen, ne? Also
trotzdem finde ich diese Doppelmoral, die da immer drinne steckte, auch irgendwie so bezeichnend, weil es ist natürlich wahr, er hat das als ein Mann gemacht und das war ein Novum oder zumindest nicht üblich, aber dass es eben als interessant und spannend empfunden wurde und lesenswert, das hätten sich, glaube ich, die Frauen in den Jahrzehnten und Jahrhunderten davor gewünscht, die Alltag zum Thema
genau
gemacht haben.
Also und ich glaube, da müssen wir aber sozusagen unterscheiden, was ist eine gesellschaftliche Situation, in die jemand kommt mit seinem Text und von der er dann profitiert. Und da würde ich sagen, haben wir das auf jeden Fall. Und davon da profitiert er davon, dass er was beschreibt, was andere schon immer beschreibt, also was vor allem Frauen schon oft beschrieben haben und wo ja oft dann auch der Vorwurf war, so okay, ihr könnt euch wohl keine richtigen Themen aussuchen, ne? Also sozusagen so,
das will keiner hören, das ist langweilig.
Genau, wir haben darüber auch schon gesprochen, ne? Über solche Art von Texten und da hat er auf jeden Fall von profitiert. Also das war auf jeden Fall was sozusagen auch, und ich muss auch gerade an diesen Begriff denken aus unserem Genie-Mythos-Buch, Genius, also sozusagen der Genie des Ortes oder des Zeitpunkts. Und ich glaube, sein Buch kam zu einer Zeit, wo es viele, gerade vielleicht in linken oder intellektuellen Kreisen oder wie auch immer, aber diejenigen Leute sozusagen, die Bücher lesen und Bücher vertreiben, wo es viel Gedanken darüber gab, wie können denn Männer sich auch mal ändern, wie können denn Männer auch mal irgendwie ein bisschen anders drauf sein und so weiter. Ne? Also sozusagen, ich glaube, er kam einfach auch zur richtigen Zeit mit diesem Projekt rein sozusagen. Genau. Und dann eben dieser riesige durchschlagende Erfolg. Da muss man ja auch sagen, da funktioniert ja der Markt auch ein bisschen so, dass wenn mal irgendwie so ein Erfolg da ist, uns alle lieben, dann ist es auch irgendwann wie so ein Schneeballeffekt, ne? Also dann wird noch der Preis hinterhergeschmissen und dann noch der Preis und das Ganze bläht sich natürlich auch immer weiter auf. Das heißt, es ist immer ein Teil das Buch und das, was passiert, was wir jetzt beschrieben haben, dieser Effekt, und ein Teil ist aber auch einfach die Maschinerie, die dann sich in Gang setzt. Wo man es dann gar nicht mehr nur auf das Buch beziehen darf. Also bei allen Büchern, also das würde ich tatsächlich für alle Bücher oder Bestseller oder was auch immer dann in Anspruch nehmen.
Ja,
du?
Da hast du recht. Und ich habe was ganz Interessantes noch gelesen. Schon 2015 hat nämlich Angelika Klüssendorf über dieses ganze Thema geschrieben in der Zeit und hat das eben schon in Frage gestellt. Also warum alle RezipientInnen diesem Autor so erliegen, weil ich verstehe diesen Sog und diese Begeisterung, die hat mich auch befallen und man will sich auch mitreißen lassen. Ne? Sie hat das damals schon so ein bisschen mit Kopfschütteln beobachtet und dann sagt sie eben durchaus, dass sie das, dass sie dieses Projekt als solches, das Bemühen, das hinter diesem Projekt steht, erkennen kann, aber sie hat was irgendwie analysiert, was ich ganz interessant fand, weil sie sagt, eigentlich dreht er sich die ganze Zeit um sich selbst im Schreiben, aber es gibt keinen Erkenntnisgewinn. Da können wir dann drüber sprechen, weil du hast ja auch heute Essays mitgebracht. Das würde mich nämlich interessieren, weil das ist von 2015. Der Essayband ist neuer und ich finde, sie hat hier einen Punkt schon 2015 getroffen. Und ich bin mal gespannt, ob der sich anwenden lässt auf das, was du uns dann beschreiben wirst. Und zwar, Karl-Uwe Knausgar ist total ehrlich. Er sagt, er vermeidet Konflikte, Auseinandersetzung. Und dann aber, so sagt Klüssendorf das, 4000 Seiten Konfliktvermeidung, 4000 Seiten Stillstand im Erkennen. Und dass eben die Ehrlichkeit, die er an den Tag legt, durchaus diese Wirkung erzeugt. Aber wenn man genau hinsieht, einfach nichts sich daraus entwickelt. Und das dreht sie dann noch weiter, sagt auch, dass sie es literarisch teilweise ungenau findet, also belanglose Beobachtungen, schiefe Metaphern, das sind jetzt alles Zitate, unlogische Gedankengänge und manchmal grammatikalischer Irrsinn. Und ich fand, ich muss es zitieren, weil es so ein bisschen harsch formuliert ist, aber deshalb sich sehr gut zitieren lässt. Das wird bewundernd als ein besonderer Stil wahrgenommen. Es ist aber kein gewollter Stil. Knausgar beherrscht keinen anderen. Also sie geht schon sehr hart mit ihm ins Gericht. Und ich will auf etwas anderes aber hinaus. Denn sie sagt, dass trotzdem alles, was er auch essayistisch umkreist, sehr arg schwarz-weiß ist. Es eben wenig Graustufen gibt. Und am schlimmsten findet sie dann, was er über Hitler gesagt hat. Er hat ja Hitler so ein bisschen dargestellt als so einen, etwas missverstandenen armen Wicht, der plötzlich von einem unglaublichen Judenhass überfallen wurde. Und diese Verharmlosung, die hat sie, glaube ich, richtig, richtig wütend gemacht, weil sie auch in dem Moment sagt, der hat eine unglaubliche Reichweite, der wird in unglaublich viele Sprachen übersetzt. Und der Vorwurf ist quasi, dass mit dieser Einschätzung einfach er überhaupt nicht der Verantwortung gerecht wird, die er in dem Moment als der erfolgreiche Autor, der er ist, hat. Aber das wollte ich dir nur der Vollständigkeit mitbringen, weil ich habe mich im Vorfeld über das Phänomen Karl-Uwe belesen und ich finde immer noch vorrangig begeisterte Stimmen und wenig Kritik an diesem Phänomen. Und das war so einer der Artikel, wo wirklich mal explizite Kritik geübt wurde und deswegen habe ich den mitgebracht, weil mich das schon fasziniert hat, dass ansonsten diese Faszination ungebrochen scheint.
Und sie geht auch sozusagen durch alle Schichten, ne? Also ich würde da schon in Anspruch auch, oder was heißt in Anspruch nehmen, aber so beschreiben, dass auch so Autorinnen wie Sheila Heti oder Zadie Smith große ja. Fans sind. Das heißt, es ist jetzt nicht so der typische Boys Club im Literaturfeuilleton, die alle sagen so, oh, da ist ein cooler Typ, den feiern wir mal ganz hoch, sondern es gibt schon so von beiden Geschlechtern aus allen möglichen Richtungen sozusagen Autorinnen und Autoren, die wirklich Fans von ihm sind und auch Kritikerin. Ja, lass uns das im Hinterkopf behalten. Ich glaube, wir werden auf verschiedene Punkte nochmal zu sprechen kommen. Ich würde sagen, weil wir ja auch sozusagen einen gewissen Anspruch hoffentlich haben, man muss schon sagen, er setzt sich natürlich gerade im letzten Band seiner Reihe sehr viel mit dem Nationalsozialismus auseinander. Und es ist natürlich auch eine gewisse Polemik, wenn man sagt, okay, das und das hat er über Hitler gesagt und das wär's. Er schreibt mindestens 200 Seiten über den Nationalsozialismus und da sind seine Gedanken drin. Was aber stimmt oder was dann sozusagen da so reingreift, ist eben diese Ungenauigkeit, die er oft hat. Und dieses, was sie jetzt Schwarz-Weiß-Denken genannt hat, da werden wir, glaube ich, gleich in den Essays nochmal drauf kommen. Deswegen lass uns da sozusagen reingehen, aber eben auch fairerweise sagen, okay, man müsste sich das dann wirklich das Gesamte angucken und nicht sagen, okay, das ist jetzt so, wie er es sieht oder so, weil da würde ich schon sagen, da geht er schon in verschiedene Bereiche, da guckt sich auch das gesellschaftliche Leben und so an. Ich finde trotzdem das Thema Nationalsozialismus eins, über das ich, glaube ich, nochmal so zumindest am Rande gerne mit dir später reden würde. Wir haben hier Im Augenblick von Karl-Uwe Knausgard. Das sind Reisen, Essays und Reportagen. Das ist tatsächlich jetzt es ist ein eigens zusammengestellter Band. Den hat er mit seinen Übersetzern und zusammengestellt für ein deutsches Lesepublikum. Aber es sind Texte, die quasi in den letzten Jahren erschienen sind. Ich glaube jetzt so grob von 2015 bis vor ein oder zwei Jahren, ne? Also so kann man vielleicht sagen, so 10 Jahre oder sowas. Es sind, steht auch drauf, Reisereportagen, Essays und eigentlich auch so ein paar Porträts noch mit drin, also über Künstler, Künstlerinnen vor allem. Es ist ja auch so, dass sein Ruhm dazu führt, dass wenn er sich für ein Thema interessiert, kann er eigentlich immer die führenden Leute in dem Gebiet treffen. Da sind wir, also da macht ihm der Ruhm wirklich die Tür auf. Ne? Ja. Das heißt, er trifft natürlich, wenn er möchte, sehr interessante Menschen.
Wen hat er denn so getroffen?
Und naja, zum Beispiel in der Malerei trifft er dann die Malerin Celia Powell, über die er schreibt. Er trifft den Hirnchirurgen Henry Marsh, falls du den kennst, ist ein britischer Hirnchirurg, einer der berühmtesten weltweit. Ne? Also er interessiert sich fürs Internet und trifft dann einen führenden Wissenschaftler und Entwickler, den er dann besucht. Weißt du, das Ding ist einfach, ihm stehen die Türen einfach offen. Wenn er kann quasi in die Landschaften, die ihn interessieren, im übertragenen Sinne einfach hineinlaufen und die Leute wollen mit ihm reden. Es gibt auch, und da sind wir auch so ein bisschen bei diesem Personenkult, es gibt um ihn, glaube ich, auch wirklich einen krassen Personenkult. Es gibt super viele Menschen auch in anderen künstlerischen oder kreativen Bereichen und Branchen, die ihn wirklich faszinierend finden. Ne? Er wird auch in Podcasts eingeladen oder auf Bühnen eingeladen, wo Autorinnen sonst eigentlich eher nicht so eingeladen werden, sage ich mal, ne? Okay.
Ja, und faszinierend finde ich aber dabei noch den Aspekt, und das weiß ich auch von dir, dass er selber ja immer gar nicht so gesprächig ist. Also er geht ja gar nicht so, ne, wenn nee, er reist, nee, nee, nee. So in, auf die Leute ja, zu ja. und will mit allen so sprechen, sondern er hat so seine Interessengebiete und dann will er da auch was draus machen. Da fühle ich auch irgendwie, da komme ich dem Menschen auch so ein bisschen näher manchmal. Da verstehe ich auch, warum der teilweise vielleicht in seinen Büchern eben so ist, wie er ist. Also einfach dieses, ich habe ein bestimmtes Gebiet, das interessiert mich. Und der Rest interessiert mich ehrlicherweise einfach nicht. Und ich bin vielleicht auch schüchtern und will die Leute, will, ne, ich bin jetzt nicht so der Networker, der Socializer, was ich wiederum irgendwie greifbar und sympathisch finde, auch wenn das Ergebnis davon manchmal so ein bisschen wirkt wie, also irgendwie hat er jetzt so voll seine Schiene und guckt nicht nach links und rechts.
Voll. Also bei Essaybänden haben wir ja eigentlich in der Regel das Phänomen, wenn die von Schriftsteller, Schriftstellerinnen sind, dass es halt die Themen abdeckt, die die halt interessant finden. So, ne? Und das ist in seinem Fall Literatur, Malerei, Fotografie und Natur, würde ich jetzt mal so sagen, als so große Überbegriffe, wo man dann viel drunter subsumieren kann. Ich hatte schon die verschiedenen Genres oder Unterkategorien genannt von Texten, die wir hier finden. Und ich habe mir aber in Bezug auf diese Folge sozusagen den Band nochmal vor allem unter einem Gesichtspunkt angeguckt. Was kann man hier über Knausgard, seinen Blick auf die Welt und sein Schreiben lernen und vielleicht dann da mit dir, um da mit dir ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Der erste Punkt, der mir sozusagen durch die Essays hinweg oder durch die Texte hinweg aufgefallen ist, die Gegenwart löst in Karl-Ove Knausgard einfach Befremden aus. Ne? Er versucht immer wieder die Technik zu ergründen, doch er scheitert da wirklich sehr dran. Also er denkt dann übers Internet nach und man merkt aber so, interessierst du dich überhaupt für das, was du da jetzt gerade erkenntnismäßig gewinnst? Versuchst du es überhaupt wirklich zu verstehen oder stellst du einfach dann dem entsprechenden Entwickler oder so deine Fragen, die aber sozusagen nicht bereit sind, so richtig sich auf die Idee oder auf das Funktionieren des Internets als solches überhaupt einzulassen, sondern die sozusagen das Befremden schon in sich tragen. Ne?
Das klingt einfach ein bisschen boomermäßig.
Also, ja, also er sagt an einer Stelle, Entfremdung bedeutet Distanz zur Welt, ein fehlender Zusammenhang zwischen ihr und uns. Die Technik kompensiert diesen Realitätsverlust mit Realitätsersatz. Und das ist so, das ist einerseits sozusagen ein Zeitbefund, dem, glaube ich, viele auch zustimmen würden quasi. Wir fühlen uns von, also ich habe zumindest oft das Gefühl und würde das auch für mich in Anspruch nehmen, dass man sich so entfremdet fühlt, dass man nicht so richtig weiß mehr, wie viel es in der Natur heißt oder so. Da bist du ganz anders, ich weiß, aber ich glaube, das ist trotzdem sozusagen in der breit verankert, dass man so das Gefühl hat, diese Natur, mit der wir leben und der es jetzt auch nicht gut geht, davon haben wir immer weniger Ahnung. Mhm. Und irgendwie das, was wir im Internet erleben, sind ja auch nicht reale Begegnungen, sondern die müssten eigentlich draußen stattfinden und dieses, dass die Technik sozusagen sich so dazwischen schiebt und diese Entfremdung so ein bisschen füllt mit Videos und mit scheinbar authentischem Material, was aber eben auch nur auf einem flachen Bildschirm stattfindet. Also dieses Zeitbefinden ist natürlich da, aber das ist halt auch ganz, ganz krass sein Gefühl und sein großer Wunsch ist eigentlich immer so ins Konkrete zu kommen. Und ich glaube, also er sagt an einer Stelle, ich zitiere nochmal, oder mit anderen Worten, Mensch zu sein heißt fremd zu sein. Mensch zu sein heißt sich zu sehnen nach dem verlorenen Zusammenhang mit der Welt oder mit sich selbst, der Natur oder der Kindheit. Und ich glaube, da steckt total viel Knausgard drin. Weil eigentlich würde der am liebsten wieder in die 70er Jahre zurück, als er Kind war in Norwegen und die Natur um ihn rum war und quasi man bei der Party sich Auge zu Auge gesehen hat und wo alles sehr, sehr konkret quasi war. Und du erinnerst dich bestimmt noch in der Mein Kampf-Reihe, es gibt unfassbar lange Passagen mit Erinnerungen daran, wie er irgendwie hinterm Hügel spielt oder sowas. Ne? Also,
ich habe gestern
also,
noch mal
oder die Kindheit.
Genau das. Genau so geht das los, der erste Band. Ich habe ja nur den ersten Band aufgehoben. Ich hatte sehr viele Bücher von ihm, aber ehrlicherweise, der nimmt zu viel Platz im Regal ein. Ich musste sie wegmachen. Und dann habe ich nur den ersten Teil aufgehoben, weil damit begann ja auch meine Faszination. Und es war dann wirklich, wie du sagst, also dieses Karl-Ove rennt über den Hof, sein Vater ranzt ihn an, er soll nicht rennen, das war nämlich verboten. Und er spielt mit irgendwelchen Stöcken und irgendwelchen Steinen und Kinder fahren Fahrrad. Absolut, wie du sagst. Ich glaube, dieses Zitat, was du gerade vorgelesen hast, das beinhaltet genau das, was mich mittlerweile eben manchmal, du hast es schon eben so gut erkannt am Anfang, so ein bisschen nervt. Wenn er sagen würde, ich sehe das so, mir geht es so, dann würde ich sagen, legit, gute Erkenntnis. Go on. Aber er sagt es dann halt immer, als ob er so ein, weiß ich nicht, so ein Philosoph wäre, der irgendeine Gesellschaftstheorie schreibt. Und dafür sind seine Gedanken, ich habe immerhin meinen Bachelor in Philosophie gemacht, aber dafür finde ich seine Gedanken halt einfach wirklich nicht tragfähig genug. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die stößt mir dann vor allem in den Essays auf. Ich will jetzt, es ist natürlich immer eine große Gefahr, wenn man andere Leute kritisiert und es vielleicht selber mit Sicherheit sogar nicht besser kann. Aber es muss erlaubt sein. Und ich finde einfach, wenn ich mit so vielen Themen mich beschäftige und dann so allgemeine Postulate dauernd einstreue, auch wenn ich eigentlich lieber ich sagen sollte, um zu markieren, wer spricht da und auch die ein oder andere Unschärfe in den Gedanken abzufedern, weil ich von einem Subjekt ausgehe, das schwarze Flecken in der Wahrnehmung hat. Okay, aber ich habe das Gefühl in den Essays, weil zu viele Leute gesagt haben, Karl-Ove, du bist ein ziemlich toller Autor, lässt er sich da gedanklich vielleicht nicht so viel Zeit oder geht nicht so in die Tiefe. Und das steckt für mich in diesem Zitat drin, weil da kann man sich natürlich wiedererkennen, aber dieses allgemeine Postulieren drückt mich dann schon wieder so ab, also stößt mich weg, will ich sagen.
Also würde ich dir total zustimmen. Es ist, also es ist ja nicht so, dass das Ich fehlt in diesen Essays, so das kann man schon mal sagen. Ne? Er ist nicht so eine er hat nicht so einen Autoritätsanspruch in seinen Essays. Er fängt nicht an, irgendwie was allgemein zu postulieren und geht dann so die ganze Zeit durch, sondern er bringt sich ja, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, sehr viel selber ein. Oft trifft er dann auch irgendwelche Leute, redet mit denen, stellt seine Fragen, thematisiert seine Unsicherheiten. Aber wenn er seine eigenen Gedankengänge schildert, dann kommt er durchaus in so einen Modus, wo er dann eben sehr allgemeingültig auch formuliert und sowas, ne? Also sozusagen, weil da er dann nicht, da dann das Ich so ein bisschen rausnimmt, weil er, ich glaube, auch so ein bisschen auf so eine Ebene, einfach um auch ein bisschen Abwechslung in den Text zu bringen, weil wenn du halt an der anderen Stelle dich selber schon immer einbringst und sagst, da war ich so ein bisschen unsicher und dann sehe ich den und jetzt bin ich ein bisschen nervös und jetzt rauche ich noch eine und dann bei den Gedanken auch noch ich sag's, dann hast du halt nur noch so einen ununterscheidbaren Ich-Strom. Ne? Deswegen ist es auf so einer formalen Ebene sozusagen durchaus auch sinnvoll, dass es dann so Passagen gibt, wo dann mehr so eine allgemeine Gedankenebene kommt, aber natürlich für den Preis, dass solche Sachen sehr allgemeingültig formuliert werden, als ob die einfach generell gelten. Und ich glaube, man kann diese Leistung dann als Leser, lesende Person vollbringen, so, dass man das trennt und auch weiß, okay, das ist jetzt halt seine Meinung. Aber der Punkt, den du machst, der bleibt halt trotzdem bestehen.
Ja.
So, gut, wir haben gesagt, die Gegenwart löst in dem Befremden aus. So. Und gegen das Befremden versucht er in seinem Schreiben, der möglichst konkreten Wirklichkeit nahe zu kommen. Ich sage das jetzt sozusagen seine Worte gebrauchend oder dem, was er will. Ja, ich mache das hier jetzt hauptsächlich beschreibend und nicht irgendwie von meiner Warte aus wertend, sondern erstmal nur beschreibend. Er sagt zum Beispiel über den Roman: Das ist es, was der Roman tut. Er zieht jede abstrakte Vorstellung vom Leben, ob politischer, philosophischer oder wissenschaftlicher Art, in das Menschliche, wo sie nicht allein steht, sondern auf eine Myriade anderer Eindrücke, Gedanken, Gefühle und Handlungen stößt. Und dann später redet er konkret über Dostojewski und die Brüder Karamasow. Und da schreibt er: Niemand kann behaupten, dass die Brüder Karamasow gründlich durchgearbeitet oder schön geschrieben ist. Wir sollen zum Wichtigsten vordringen und zwar schnell. Und ich glaube, das ist sozusagen auch ein bisschen eine Eigenbeschreibung von dem, was er will. Er will sozusagen durchdringen. Er will so, man stellt sich das so vor beim Schreiben, dass das halt, das ist nicht ein Schreiben, wo du dich hinsetzt und hast vielleicht so verschiedene Notizen und dann überlegst du, sondern das ist so ein, ich komme jetzt, ich versuche den Moment zu beschreiben und dann versuche ich den nächsten Moment zu beschreiben und ich versuche auch immer Gegenwart zu beschreiben. Er hält sich möglichst dicht ans Konkrete. Das ist auch was, was mir auch in der Mein Kampf-Reihe sehr in Erinnerung geblieben ist, wie oft da der Müll rausgebracht wird oder wie oft sozusagen aus Gedanken rausgegangen wird, um dann zu sagen, so, Abwasch machen, Müll rausbringen, wie du gesagt hast, Windel wechseln, Windel rausbringen, Windel einpacken in den Kinderwagen. So, also dieses, das ist so ein bisschen was, was sein Schreiben schon krass kennzeichnet. Auch, ich kenne auch keinen Autor und keine Autorinnen, bei denen das auf Toilette gehen so eine große Rolle spielt. Also sozusagen, und was da passiert und wie das Ganze läuft, ne? So, das war, glaube ich, auch ein Teil des Tabubruchs, in Anführungszeichen, als diese Reihe rauskam, wo man so eben sagte, okay, da passieren viele Sachen, die sonst in der Literatur irgendwie noch nicht so passiert sind, die noch nicht literarisches Material waren, sage ich mal. Und er sagt dann an einer Stelle in diesen Essays, sollte ich eine literarische Methode haben, besteht sie darin, dass alles, was ich schreibe, den Augenblick sucht. Ich scheue Zusammenfassungen, Beschreibungen, die aus der Distanz ablaufen, rückblenden. Und genau, also es ist, ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst, es ist so ein Schreiben ohne Geländer. Und er hat ja für diese Mein Kampf-Reihe bekanntermaßen, er hat es dann sehr viel erzählt in Interviews und wurde auch sehr viel danach gefragt, die Schreibmethode genommen, ich setze mich hin, schreibe das auf und damit es mir nicht so peinlich ist und ich es dann noch 5-mal bearbeite und dann quasi nicht mehr wahrhaftig ist, du hattest über diesen Wahrhaftigkeitsanspruch, ja. So war, dann ist zumindest die Erzählung, dass er immer dem Lektor am Abend die Seiten direkt geschickt hat und sie auch nicht nochmal bearbeitet hat und nicht nochmal drauf geguckt hat. So. Und er beschreibt das auch an verschiedenen Punkten hier in diesem Buch, zum Beispiel hält er die Tübinger Poetikvorlesungen, die auch hier mit abgedruckt sind, und da sagt er auch quasi, ich weiß ja noch gar nicht, was ich euch jetzt das nächste Mal erzähle, weil ich muss das ja jetzt erstmal aufschreiben.
Ja.
Und dann schreibt er einfach. Und dann sagt er an einer Stelle, naja, also ich wollte ja eigentlich da und da noch hinaus, aber der Text hat halt einen kompletten Umweg genommen und jetzt bin ich halt hier und jetzt sind wir da. Mhm. Das heißt, es ist so ein Schreiben ohne Geländer. Einerseits im Hinblick auf, es wird nicht extrem lang gefeilt. So hat man das Gefühl, es wird nicht extrem lang überlegt. Ich musste sozusagen in Kontrast dazu an viele von den Büchern denken, die du immer mitbringst, wo man das Gefühl hat, gerade in diesen ganzen Büchern, die so sich mit Natur beschäftigen oder so, wo du das Gefühl hast, die Autorinnen in dem Fall vornehmlich haben sich halt richtig krass reingedacht in diese ganze Sache. Die haben quasi, die haben die Sprache dafür mit einem enormen Aufwand gesucht und sowas, ne? Und die haben ganz genau überlegt, welche Gedanken und so passen da rein. Das macht Knausgard nicht. Knausgard sagt sozusagen, ich habe meine Ideen, ich habe meine Leute, die ich gelesen habe, ich habe, vielleicht treffe ich noch die und die Person, so, und jetzt kommt das zusammen und ich überlege einfach mit allem, was mir mein Kopf bietet, sozusagen, probiere ich eine Lösung für diese Frage zu finden oder probiere ich meine Gedanken zu dieser Frage aufzuschreiben. So.
Ja, ich finde das ganz schön, dass wir gerade so genau hingucken, weil ich denke, dass ich zunehmend sozusagen mich von diesem Schreiben, also dem Lesen, ne, von Karl Ove abgewendet habe. Das liegt einfach auch daran, dass es genauso ist, wie du sagst. Ich habe ja diese Formulierung, die ich manchmal benutze, wenn ich rüberbringen will, wie sich das für mich anfühlt. Aber gute Essays zum Beispiel zu lesen, das fühlt sich für mich an, als würde ich von dem Gehirn oder in dem Gehirn eines anderen Menschen herumspazieren. Und wenn mich dann diese Gedanken in ihrer Klugheit überzeugen und dieser Effekt entsteht, dann kann ich mir nichts Schöneres vorstellen. Und ich glaube, als ich habe einmal in diesem, diese Gegenständebücher, da habe ich einmal angefangen damit. Und ich musste es einfach weglesen, weil ich eben gemerkt habe, das, was ich an der Mein Kampf-Reihe so faszinierend fand, vor allem am Anfang, als die Bücher doch noch etwas dünner waren als die letzten Bände, dass es sehr viel Fleisch hat. Damit meine ich genau das, was du gerade sagst. Der geht aufs Klo, der redet mit Leuten, der hat seine Kindheit und so weiter und so fort. Es wird gestorben, es wird gebumst, was weiß ich. Aber das wurde zunehmend weniger, gerade in den letzten Bänden nimmt das Gedankliche immer mehr zu. Und ich muss einfach sagen, dass ich die gedankliche Unschärfe und teilweise Banalität einfach so schlecht aushalte, dass es mich dadurch verlieren musste. Den Anfang, den habe ich gestern, weil das so lange her ist, dass ich Knausgard gelesen habe, den Anfang habe ich gestern nochmal wieder gelesen, weil ich nochmal wissen wollte, ob es mich direkt wieder so reinzieht. Und es war schon so, dass ich direkt gemerkt habe und direkt reaktivieren konnte, was mich daran so wahnsinnig fasziniert hat, dass ich auch nicht aufhören konnte. Und ja, ich merke auch, dass diese Enttäuschung immer noch ein bisschen da ist. Du kennst das, wenn man mal so Bücher hat, die einen so richtig begeistern und so reihen, wo man so denkt, oh mein Gott, es geht die ganze Zeit noch weiter. ich muss sagen, es hat für mich halt nicht standgehalten, weil es irgendwann so für mich der Schwerpunkt sich verlegt hat auf dieses, ich beobachte die Welt und mache mir Gedanken dazu. Und in dem Bereich hat es mich einfach wenig überzeugt. Aber er hat ja auch noch andere Romane gemacht. Vielleicht muss ich mich da mal wieder rantasten.
Okay, wir bleiben also in diesem ganzen Ding. Wir haben vorhin gesagt, dass, also du sagst jetzt sozusagen die gedankliche Schärfe, oder darüber haben wir jetzt geredet, die gedankliche Schärfe lässt zu wünschen übrig, sagen wir mal so. Und da wird zu viel, was halbgar ist, als allgemeingültig postuliert. Das ist jetzt so ein Punkt, an dem wir sind. Dann haben wir gesagt, okay, er ist mit seiner Zeit, in der er lebt, fühlt er sich nicht wohl. Dieses Unwohlsein generell auch in seinem Körper und in seiner Situation ist ja auch was ein starker Antriebsmotor in der Mein Kampf-Reihe war. Also es ging ja auch ganz viel um seine persönliche Scham in ganz vielen Bereichen und sich alles sozusagen so freizuschreiben. So. Dazu passt wiederum, dass er eben diese krasse Sehnsucht nach der Kindheit hat und nach irgendwie einer Welt, die zwar da auch schon kompliziert war, weil er hat ja diesen alkoholabhängigen Vater und durchaus auch düstere Momente in seiner Kindheit, die er auch in der Mein Kampf-Reihe beschreibt, dennoch eine gewisse Einfachheit, eine gewisse Klarheit in der Welt sozusagen, nach der er sich irgendwie gefühlt die ganze Zeit sehnt. Und dazu passt, finde ich, ein bisschen auch, dass für ihn die Emotion extrem wichtig ist. Weil wir waren bei der gedanklichen Schärfe, für ihn ist aber eigentlich die Emotion das zentrale Ding. Das kommt auch immer wieder in den Texten. Er schreibt an einer Stelle, und mich hat es in dem, was ich lese, immer zum Herzen gezogen. Ich habe die Welt immer durch die Gefühle in dem gesucht, was ich geschrieben habe. Und an anderer Stelle schreibt er darüber, dass er sich emotional verbunden fühlen muss, um überhaupt über was schreiben zu können. Und ich dachte, ich habe an einer Stelle gelesen, also in einer Rezension, dass er so als Romantiker bezeichnet wurde. Und ich glaube, dass trifft's vielleicht jetzt nicht in der vollen Definition des Wortes und man muss das jetzt nicht auf die Epoche draufsetzen, aber man kann schon sagen, da ist jemand, der hat so ein bisschen so dieses zurück zur Natur, zurück zum einfachen Leben. Auch ein bisschen sogar, es gibt an verschiedenen Stellen, schreibt er über vergangene Zivilisationen, über diese Ätna, die alte, darüber hatten wir ja auch schon geredet, also über alte Überlieferungen, über die Wikinger.
Die Ätna?
Hatten wir darüber
die
nicht
Edda, geredet? Meinst
Edda.
Du?
Ja,
ah
sorry.
Ja, ich dachte
sorry.
Kurz Vulkan.
Jetzt habe ich verwechselt. Verpasst. Die Edda, dankeschön. Ja. Aber genau, diese alten Überlieferungen, Mythen und so weiter und auch, was wir halt über vergangene Zivilisationen wissen, wie die zusammengelebt haben. Ne? Und dann sagt er an vielen Stellen, kommt immer wieder so dieses, ja okay, ich glaube da nicht dran, weil ich glaube nicht an irgendwie 5 Götter oder so, aber ich verstehe schon, also man merkt da auch so diese Sehnsucht irgendwie nach dieser Zeit so eher, ne? Also so, ich glaube, er findet jede Epoche der Vergangenheit interessanter eigentlich oder was heißt interessanter, ist vielleicht schon zu wertend, aber so, er fühlt sich da, hat da so eine gewisse Sehnsucht oder ein Verständnis dafür, wo er, glaube ich, in der Gegenwart vor vielem einfach so ein Gefühl hat von, okay, da komme ich nicht mehr mit oder da bin ich raus oder das will ich auch eigentlich nicht. Ich möchte zurück ja. in die konkrete Wirklichkeit so. Und das ist, glaube ich, sowas, das gehört eben auch dazu, um zu verstehen, wie sein Schreiben funktioniert. Und da kommen wir zu dem Punkt, was ich an diesem Buch am besten finde, das sind nämlich die Reisereportagen. Weil in den Reisereportagen ist ja eigentlich dieser Mein Kampf-Schriftsteller, der einfach im Moment ist, in diesen Hotels ankommt, beschreibt, wie es da ist, wie es ihm quasi fast zu peinlich ist, was zu essen zu bestellen. Deswegen bestellt er nur eine Sache, weil da weiß er, dann gibt er kein Trinkgeld, weil es ihm zu peinlich ist, weil er nicht genau weiß, wie viel Trinkgeld man geben muss. Dann ist er in Amerika und denkt sich, ich müsste jetzt eigentlich mit den Leuten reden, weil ich habe das für die New York Times geschrieben, aber irgendwie traue ich mich nicht, die anzusprechen, also rede ich halt nicht und lass immer den Fotografen reden, der halt irgendwie Amerikaner ist und dadurch erfahre ich aber auch fast nichts, ne? Und das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, in diesem, wenn er sich wirklich selber einfach konkret verortet und konkret über sich schreibt in bestimmten Situationen, auch ein anderer guter Text, finde ich, ist auch, wenn er den Hirnchirurgen Henry Marsh trifft. Es gibt da eine Szene, er ist bei zwei Operationen dabei, diese Henry Marsh in Albanien macht. Also, ne, das,
er ist da dabei, was ist
er
mit ihm?
Er ist dabei und
das
guckt,
ist krass,
guckt dazu.
Okay.
Mhm. Und das ist ja auch was, das kann man vielleicht auch positiv über ihn sagen, er guckt sich die Sachen schon an, er geht dann schon dahin und so. Ne? Und dann wird halt ein junger Mann und eine junge Frau werden operiert da am Hirn. Und bei dem Mann ist es so, das geht so relativ ruhig durch und er beschreibt es. Und bei der Frau ist es aber so, die hat halt selber leider Medizin studiert und die weiß genau, was jetzt gemacht wird an ihrem Gehirn. Mhm. Und die rastet quasi aus, aber diese OPs werden halt quasi bei lebendigem Bewusstsein gemacht. Du wirst da nicht, also da wird nur der Kopf betäubt, weil die nämlich gucken müssen, wie viel sie wegmachen können von dem Tumor, bevor sie das Gehirn schädigen. Und deswegen musst du dann immer sagen, keine Ahnung, ne, also fühlst du da jetzt was, kannst, also beziehungsweise du wirst dann aufgefordert, beweg bitte deinen rechten Arm, beweg deinen linken Arm und so weiter, während die OP läuft, ne? Und dann wird quasi, wenn gesagt wird, oh, ich fühle da so ein Zucken,
ich krieg
dann höre ich auf.
Ich kriege doch Albträume heute Nacht, das ist ja wirklich entsetzlich.
Entschuldigung, aber ich muss da ganz kurz drauf hinaus, ja, weil es gibt diese Szene, er beschreibt das dann, er beschreibt, wie die dann da sind und sowas. Und dieses Mädchen halt, die da wirklich ganz schön zu tun hat, oder diese junge Frau, so, die halt genau weiß, was da bei ihr auch passiert, während der Mann das nicht wusste. Und dann beschreibt er halt, wie er da steht und dann zu ihr geht und ihr noch eine Frage stellen will, nachdem das vorbei war. Und dann aber in Tränen ausbricht und irgendwie sagt, du warst so tapfer und sozusagen selbst völlig überwältigt ist von dem Moment, ne? Und diese selber Überwältigungsmomente, dieses nah an seinen Emotionen dranschreiben, in den besten Momenten macht das Knausgard für mich stark. Und in den sozusagen, aber in den anderen Momenten macht das auch seine große Schwäche aus sozusagen, weil er sich mit Fragen beschäftigt, die, glaube ich, viele Leute angehen, also auch in den Essays, aber weil er eben zu früh sagt, also man denkt an einigen Stellen, und da sind wir wieder bei Klüsendorf und sowas, man denkt an einigen Stellen so, ja, aber du hättest auch einfach, also vielleicht kann man da sogar noch, vielleicht könntest du noch mehr Antworten finden, wenn du einfach ein bisschen weiter denkst, sozusagen. Vielleicht hast du.
Ich stelle mir gerade vor, wie wir Karl Ove schreiben und sagen, es ist lieb gemeint, aber vielleicht könntest du hier an der Stelle
noch
mal
ein bisschen tiefer
weiterdenken.
Aber verstehst du, was ich meine? Und ich glaube, das kommt aber sozusagen, wenn du halt dann irgendwie solche allgemeingültigen Sachen formulierst, passiert das dir eben, dann ist das Thema auch irgendwie zu. Wenn du sagst, der Roman ist so und so, dann hast du doch was für den Roman sozusagen. Ja. Dann brauchst du nicht weiterdenken. Aber dann kann es halt sein, dass das sozusagen an einem bestimmten Punkt stehen bleibt. Und deswegen würde ich, also ich mag das irgendwie jetzt mit dir darüber zu reden, weil ich mag es, dass wir so einerseits darüber reden können, was Schwächen in diesem Schreiben sind, ohne das Ganze in den Topf zu treten sozusagen, und gleichzeitig rausarbeiten können, was an diesem Autoren trotzdem so ist, dass es Leuten halt was gibt, wo sie Identifikationspunkte finden und warum das so ist und warum auch das funktioniert, ne? Und ich finde, es ist halt einfach beides wahr. Würde aber auch sagen, dass halt das Phänomen jetzt auch so groß ist bei ihm, und das ist, da kommen wir vielleicht nochmal auf diesen Männlichkeitsaspekt zu sprechen, dass ich mich schon frage, also es gibt ja auch Frauen, die Bücher veröffentlicht haben, die autobiografisch sind. Anne Janot war ja sozusagen mit Knausgard, würde ich sagen, so, das war ja auch beides so eine Schiene, wo eben dieses Autofiktionale, beide haben das sozusagen auf ihre Weisen richtig groß gemacht, so, ne? Es ist natürlich trotzdem, man kann das mal so stehen lassen, dass halt bei Janot dann irgendwie lauter schmale Bücher rauskommen und bei Knausgard jedes Mal irgendwie ein 800-Seiten-Wälzer, wo man sich schon auch fragt, würde es nicht Sinn machen, nachdem man einmal mit Mein Kampf das so ganz extrem gemacht hat, würde es nicht Sinn machen, an der einen oder anderen Stelle im Lektorat auch mal 100 Seiten zu streichen? Also, und zwar gar nicht böse gemeint, sondern mehr so im Sinne von, warum muss denn jeder, warum kann man nicht manche Gedanken einfach ein bisschen kletten? Weil es ist schon so, dass es sich teilweise halt komplett verrennt. Also, das passiert einfach, ne? Du merkst so, also da geht es dann nicht mal nur um diese Urteile und die so allgemeingültig formuliert werden, sondern da verrennt sich's wirklich.
Ja, und vielleicht muss ich da auch mein Urteil nochmal überdenken und überarbeiten, weil ich glaube, dass vieles, was ich an gedanklicher Schärfe bei anderen Autorinnen sehr schätze, dadurch zustande kommt, dass die sich nicht zu schade sind, sich kürzen zu lassen. Im Lektorat kann man manchmal aus so einem 800-Seiten-Text einen, ja, ich meine, es klingt jetzt hart, aber sagen wir mal einen 400-Seiten-Text machen und du wärst komplett begeistert, weil du diese Abzweigungen nicht mitnehmen musst, die zu nichts führen, und weil du die gedankliche Schärfe herstellst durch den Fokus. Und gleichzeitig, wenn das Prinzip ist, dass man ihn auch beim Verrennen dann folgt, okay, dann ist das Prinzip.
So, also man
dann
versteht schon sozusagen, warum ein Autor, der über die Mein Kampf-Reihe so gekommen ist, sage ich mal, warum der Verlag jetzt sagt, okay, wir streichen dem das halt nicht alles raus, ne? Das versteht man schon. Aber es führt natürlich genau zu diesen Phänomenen. Das führt dazu, dass du jetzt sagst, du bist dann so genervt wenn du diese Art von Texten von ihm anfängst. Und ich denke, dass eben trotzdem auch ein Stück weit eben dieses Ding ist, er hat so einen großen Namen und vielleicht auch wirklich so, er hat diesen Männer-Genie-Mythos-Bonus schon ein bisschen. Und da würde ich schon sagen, ist er so eigentlich, wenn man heute im Literaturbetrieb sagen würde, wer hat denn so, wo passen diese Kriterien des Genie-Mythos sozusagen, dann ist Knausgård schon so da nah dran. Das passt ja auch letztlich zur Romantik, das passt ja auch letztlich zu diesem, ich denke einfach selber nach, ich baue mir mein Zeug selber. Und das kann man durchaus beschreiben und auch teilweise negativ sehen. Was ich bei ihm aber mag und was ich, glaube ich, generell bei Autoren, Autorinnen schätze, ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist was Eigenes. Ja. Also weißt du, was ich meine? Weil manchmal nerven mich auch Essaybände, wo du das Gefühl hast, das ist sehr gründlich gearbeitet, schön die Hausaufgaben gemacht, aber eigentlich ist es jetzt einfach nichts.
Die Person hat nichts zu Genuines. Sagen. Ja, genau.
Was ist dein eigener Gedanke dazu?
Ja, natürlich.
Das ist einfach sozusagen dann versteckt hinter Fakten, hinter irgendwie wohlfeilen Formulierungen und das stört mich dann auch wieder, weißt du? Also so. Und,
ja. Ich glaube, was du machen musst für mich, Josef, du musst mir mal die zwei besten Texte aus diesem Buch raussuchen, weil ich habe so den Verdacht, das bin ich jetzt auch ein bisschen sauer auf Karl-Ove, muss ich sagen, weil dadurch, dass das so dicke Bücher sind, verpasse ich dann die guten Texte, die da drin sind, weil ich mich durch den ganzen, ich sag mal, mittelmäßigen Kram erst durchkämpfen muss. Also insofern wäre das jetzt meine Leseempfehlung an mich selbst, dass du mir vorsortierst, was wirklich gut ist, jetzt wo du sowieso alles kennst. Ich muss übrigens heute mal, wir haben sehr viel über präzises Denken und Gedanken gesprochen, ich muss heute mal deine Präzision sehr loben. Also nicht, dass du nicht immer total tolle Sachen erzählst,
ich habe mich bemüht, weil ich es auch aber finde und da sind wir vielleicht auch bei einem kleinen Punkt zumindest. Kennst du das, wenn du zu Leuten so einen Bezug hast, also sozusagen, die haben halt eine bestimmte Rolle gespielt, so im Dings, und du willst es auch möglichst treffen, worum es dir sozusagen geht und was man auch, weil ich habe eben auch gemischte Gefühle, ne? Und gemischte Gefühle sind halt gerade was, wo man finde ich, dann nochmal besonders hingucken muss, woher kommt das eigentlich? Und um jetzt ganz am Ende nochmal den Bogen zuzumachen zu diesem Klüssendorf-Ding mit Hitler. Ich glaube tatsächlich, Knausgård ist ja auch ein Riesenfan von Hamsun und sowas. Ich glaube, also das ist ziemlich gewagt, aber ich glaube, wenn der zu einer anderen Zeit gelebt hätte, der wäre schon gefährdet gewesen für solche Nazi-Ideologien auch. Einfach mit diesem zur Natur. Ich meine, die Romantiker waren, da wurde ja auch viel quasi missbräuchlich von den Nazis benutzt für ihre ganze Ideologie. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er die Reihe so genannt hat und es ist auch kein Zufall, dass er sich dann da so unfassbar mit auseinandergesetzt hat und dass er sich so extremst fasziniert zeigt von diesem Ganzen. Er versteht wirklich, glaube ich, aus so einer emotionalen Perspektive heraus, er versteht, wie die Gesellschaft sich damals hat mitreißen lassen, sage ich mal.
Ja, ich glaube auch, ich meine, Nazis gibt es heute ja auch, aber ich denke, der Unterschied ist auch, wie du sagst, dass diese Ideologie, die in so einem Gewand daherkommt, so ein bisschen das ist, was ihn vielleicht, was tatsächlich viele gefährdet, die sich nach so einer Ursprünglichkeit sehen. Es gibt ja diese Höfe auch, diese Bio-Bauernhöfe, die so Keimzellen sind für nationalistisches Denken, genau aus dem Grund, dass du mit einer selbstgezogenen Gurke die Hemmschwelle da irgendwie mitzumachen deutlich senken kannst. Als jetzt irgendwie direkt irgendwie in der AfD drin zu sein und da gibt es ja trotzdem Überschneidungsmengen. Ich will jetzt hier überhaupt mich nicht aus dem Fenster lehnen, ich habe keine Ahnung, ich höre nur diverse Podcasts zum Thema und kann dann nachplappern, was ich von anderen gehört habe, aber ich weiß schon, was du meinst und ich glaube aber, dass er sich dieser Gefahr eben durchaus bewusst ist und sich
damit auch auseinandersetzt und auch mit dem eigenen sozusagen, was daran sich so hingezogen fühlt, sozusagen auch kritisch immer wieder auseinandersetzt. Insofern habe ich mich gefreut, dass wir heute mal drüber reden konnten, Lynn. Habe mich über deine Perspektive gefreut und habe aber auch jetzt total Lust sozusagen, weil ich lese gerade auch den Essayband von Sadie Smith und der ist halt, wenn wir über geistige Präzision und Schärfe reden, extremst scharf gestellt. Deswegen habe ich so richtig Lust, dass wir dann in einer der nächsten Folgen dann einfach mal so eine Essay-Folge mal wieder machen mit vielleicht ein paar anderen Stimmen.
Das machen wir auf jeden Fall.
Was vom Tage übrig blieb.
Josef, ich freue mich auf unseren heutigen Nachruf ganz besonders, weil ich habe mir die Person rausgesucht erst gestern und du weißt noch gar nicht, über wen wir heute sprechen.
Nein.
Also kannst du dich auch ein bisschen überraschen lassen. Wir reden heute über Ama Ata Aidu. die am 23. März 1942 in Salt Pond geboren wurde. In der Sprache der Akan-Völker, dort heißt das Akiemfo, gehört zur Goldküste und war damals britische Kolonie, deswegen eben auch diese Doppelbezeichnung, die ich mitgebracht habe. Also wenn du jetzt von London als großer London-Fan schnurgerade Richtung Süden laufen würdest, du würdest durch Frankreich gehen, Spanien gehen ein bisschen, Algerien, Mali, Burkina Faso und dann würdest du nach Ghana kommen und dort bis runter an die Küste gehen und dann bist du genau dort, wo wir uns heute in diesem Nachruf befinden. Aidu war Tochter eines Stammesoberhauptes, der Fante, also einer Volksgruppe in dieser Gruppe der Akan-Völker. Und wuchs nahe ihres Geburtsortes in einem Dorf auf. Sie hatte eine sehr königliche Herkunft, war wirklich privilegiert. Also diese Stammesoberhäupter hatten viel, viel Einfluss. Und nichtsdestotrotz war das natürlich eine gewaltvolle und unterdrückende Zeit. Ihr Großvater war von Kolonialisten getötet worden. Und um der Kolonialisierung durch die Briten zu entgehen, gründeten die Fante 1868 eine kurzlebige Fanti-Föderation, die häufig als eine der ersten Selbstregierungsbewegungen in Afrika angesehen wird. Also nur mal kurz zur Einschätzung, wie auch hier schon diese Herkunft eine sehr gespaltene ist, einfach dadurch, dass es zwar eine privilegierte Herkunft ist, aber sie durchaus mit ganz gewaltvollen gesellschaftlichen Umständen zu tun hat. Ich habe mir ein Video einer ghanaischen Gelehrten angeschaut, die erzählt hat, dass der Vater sich für Aufklärung eingesetzt hat und einer der ersten oder die ersten Schulen in der Region gegründet hat, in der dann auch Aidu unterrichtet wurde. Ich habe die Info aber nicht nochmal woanders gefunden, deswegen sage ich das mal dazu. Die Situation in Ghana war von enormen Ungleichheiten geprägt und eben auch von der Herrschaft eines repressiven Militärregimes. Besonders in den 1970er Jahren war die Gewalt Alltag in Ghana und auch in der Zeit gab es 7 Jahre lang keine Veröffentlichung der damals schon etablierten Autorin, weil eben auch mäßig kritische Schriftstellerinnen verfolgt wurden und sie eben auch sehr deutliche Worte für die Situation gefunden hat. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Sie hat nach der Schule in den 60er Jahren Anglistik in Legon studiert und ihr erstes Stück Dilemma of a Ghost publiziert und ab 67 hat sie dann dort selbst unterrichtet. Sie war dann von 1982 bis 1993 Erziehungsministerin in Ghana, hat also einen hohen politischen Posten bekleidet, hat aber nach 18 Monaten ihr Amt niedergelegt, weil ihr erklärtes Ziel, Bildung in Ghana für wirklich alle Schichten und alle Menschen frei zugänglich zu machen, sich nicht verwirklichen ließ. Sie ist da so schnell an diese Grenzen gestoßen, dass sie einfach gesagt hat, ich gebe mich nicht mit weniger zufrieden und wieder gegangen ist. Sie hat in ihren Texten die Kolonialgeschichte kritisiert und gegen die Sklaverei angeschrieben, zum Beispiel in No Sweetness Here. Das sind Erzählungen von 1970. Da beschreibt sie auch die Auswirkungen des westlichen Konsumismus nach der Unabhängigkeit, also wie auch nach der Unabhängigkeit von den Briten der Einfluss westlicher Gesellschaften das Leben in Ghana verändert und zerstört hat. Sie beschreibt in Our Sister Killjoy von 1977 die psychologische Knechtschaft der kolonialen Ideologie nach der Unabhängigkeit. Und sie hat vor allem eine ganz interessante Sache betont. Sie findet nämlich die Bezeichnung Postkolonialismus total irreführend. Sie sagt, Post was? Es ist noch nicht vorbei. Und ich glaube, das ist bei ihr ein ganz wichtiger Aspekt im Schreiben, dass sie nicht möchte, dass die Auswirkungen und die Nachwirkungen dieses Kolonialismus als etwas bezeichnet werden, das davon eigentlich losgelöst ist, sondern diese Zusammenhänge und dass diese Entwicklungen immer noch anhalten. Das steht bei ihr im Mittelpunkt. Sie ist außerdem für ihre feministischen Ansätze bekannt, schreibt viele weibliche Hauptfiguren, die tagtäglich mit Sexismus zu kämpfen haben. Und ich fand das auch sehr spannend in Bezug auf ihre eigene Herkunft, denn die Fante sind matrilinear organisiert. Das heißt, anhand der Erbfolge der Frauen und nicht der Männer. Und sie sagt eben ganz klar, dass durch den Kolonialismus und das Patriarchat der Europäer diese Tradition zunichte gemacht wurde. Also wir wissen natürlich alle, dass diese vermeintliche Zivilisierung, mit denen die Kolonialisten da angezogen oder angetreten sind, dass das natürlich erstens vorgeschoben ist, auch wegen Bodenschätzen und Reichtum, aber dass das eben auch völliger Irrsinn ist, weil dieser Aspekt manchmal so ein bisschen untergeht, ne? In Interviews und Essays sagt sie, dass es eben wichtig ist, dass KünstlerInnen und Intellektuelle Verantwortung übernehmen, politisch bleiben, das Leben auch gewöhnlicher afrikanischer Menschen thematisieren. Und in einem Interview wurde sie dazu befragt, zu diesem Konflikt, dass ihre Literatur, als sie dann erfolgreich war, von großen europäischen und amerikanischen Verlagen verkauft wird, die mit dieser Geschichte Gewinne erzielen. Und sie hat dann ganz klar Stellung bezogen, und da möchte ich sie gerne nochmal zitieren. Die Menschen, unter denen man gelebt hat und aufgewachsen ist, haben keinen Zugang zu den eigenen Werken. Und Kunst sollte im besten Fall ein Kommunikationsmedium sein. Man nimmt von den Menschen und gibt etwas zurück. Und das wird hier eben in zweierlei Hinsicht vereitelt. Also der afrikanische Schriftsteller, wie sie sagt, nimmt aus der Umgebung seine Geschichten, aber es kommt nicht bei denen an, die da leben. Es gibt keine Kommunikation zurück. Also sei das jetzt aufgrund fehlender wirtschaftlicher Mittel, um Bücher zu konsumieren, sei es, weil die dort gar nicht verkauft werden oder weil die im Land verboten sind oder sei es, weil vielleicht die Alphabetisierungsrate nicht so hoch ist, kann verschiedene Ursachen haben. So. Und die großen Verlage in Europa und den USA hingegen veröffentlichen diese Werke, ohne dass die Autorinnen aber wirklich daran verdienen. Und auch diese Beobachtung, damit passt es ganz gut in die heutige Folge, also mit wie viel Verstand sie diese Entwicklungen beobachtet und thematisiert hat, das hat mich in der Recherche sehr beeindruckt. Sie hat für ihre Arbeit 1993 den Commonwealth Writers Prize bekommen für das beste Buch, für ihren Roman Changes. Das ist auch das einzige Werk, das es im Deutschen zu lesen gibt, unter dem Titel Die Zweitfrau. Das beschäftigt sich mit der komplexen Rolle moderner berufstätiger Frauen im postkolonialen Ghana. Es geht um den Konflikt zwischen persönlicher Freiheit, beruflicher Karriere und traditionellen afrikanischen Ehevorstellungen. In Deutschland und auch im englischen Untertitel wurde das Buch als Liebesgeschichte vermarktet, aber das ist absolut mit Vorsicht zu genießen, denn es geht um Vergewaltigung in der Ehe und um viele andere Übergrifflichkeiten und es geht auch sonst nicht wirklich um eine klassische Liebesgeschichte, sondern ist eher eine kritische Auseinandersetzung mit der Position der Frau in der modernen afrikanischen Gesellschaft. Ich weiß nicht, was das für ein Impuls ist, sobald Leute verheiratet sind oder ein Leben teilen, dann immer Liebesgeschichte draufzuschreiben, um das vermarkten zu können. Aber man verflacht sie damit extrem, weil sie eigentlich damit ein Buch gemacht hat, das ich extrem heutig finde auch, aktuell finde. Alles, was gerade so in den Medien rumgeistert, zeigt mal wieder, dass dass Beziehungen nicht automatisch Liebe bedeutet.
Weißt du, wann das erschienen ist, so ungefähr? Also ist das jetzt eher vor ein paar Jahren erschienen?
Nein, das war in den 90ern.
Ja, also weil wenn man sich überlegt, dass ja lange Zeit im Gesetz noch irgendwie Vergewaltigung in der Ehe nicht ein eigener Straftatbestand war, ne? Also dann hat man genau diese, und wir haben da, glaube ich, auch bei diesem Wuthering Heights mal drüber geredet, also sozusagen wie Dinge als Liebesgeschichte vermarktet werden und auch über Jahre, Jahrhunderte vermarktet wurden und vielleicht in bestimmten Bereichen immer noch werden, die, wo man nicht von Liebe sprechen darf eigentlich, wo man von Gewalt sprechen müsste, von Missbrauch, von...
Ja, es gibt ja so viel, was man dazu sagen kann. Also es geht ja gar nicht darum, irgendwie zu sagen, es ist keine Geschichte, sondern im Gegenteil, es ist eine sehr gute Geschichte, eine sehr wichtige Geschichte und die hat sie eben damals schon erzählt. Es gibt einen ganz tollen Dokumentarfilm über Ama Ata Aidu. Den Link habe ich mal in die Folgenbeschreibung gepackt. Sie verstarb am 31. Mai und das ist gar nicht so lange her. Das war nämlich 2023 im Alter von 81 Jahren. Und ja, mit dieser beeindruckenden Biografie und dieser beeindruckenden Schriftstellerin stoße ich jetzt mit dir an auf Ama Ata Aidu. Und wir sehen uns nächste Woche.
Ja, bis dann.
Bis dann.
Ciao.
Das war Wasser und Buch. Der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.